Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und willkommen bei Worlds Apart. Die Teilung Jugoslawiens, die einst als abgeschlossenes Kapitel galt, ist mit Revanchismus zurückgekehrt. Von der diplomatischen Sabotage zwischen Serbien und dem Kosovo bis hin zur Regierungslähmung in Bosnien und Herzegowina kämpfen die Balkanländer immer noch mit alten Missständen, während sie eifrig neue aufwerfen. Könnte der instabile Frieden unserer Zeit zu einem weiteren Krieg führen? Darüber spreche ich mit dem bosnischen Serbenanführer Milorad Dodik. Herr Dodik, vielen Dank für Ihre Zeit. Im nächsten Jahr wird das 25-jährige Jubiläum des Dayton-Vertrages gefeiert, das damals als diplomatischer Sieg der Clinton-Regierung angesehen wurde. Interessanterweise ist es heute Russland und nicht die USA, das darauf besteht, dass der Vertrag eingehalten wird. Wie würden Sie persönlich diese ironische Wendung in der Geschichte erklären?
Russland hält sich als einziges Land an das Völkerrecht und die internationalen Verträge, zu denen der Dayton-Vertrag gehört. Auch nach Clinton hüllt die US-Regierung weiterhin das Abkommen aus und hält an den frühen Versprechungen an die Muslime in Bosnien und Herzegowina fest, dass sie die Serben beruhigen und das Land für die Muslime so gestalten würden, wie diese es wollen. Das machen sie seit 24 Jahren. Jedenfalls haben sie die Dayton-Vereinbarungen ausgehöhlt, damit die Republika Srpska aufgelöst wird. Es gelang ihnen zwar nicht, doch haben sie der Republika Srpska viele Rechte aberkannt. Sie waren diejenigen, die systematisch gegen die Dayton-Vereinbarungen verstießen. Sie führten den Begriff vom Geist von Dayton als Gegenstück des geschriebenen Dayton-Vertrages ein. Im Sinne dieses Geistes versuchen sie, uns unsere Befugnisse wegzunehmen und die Serben und die Kroaten in eine formlose Masse zu verwandeln und politisch dem Willen der Muslime in Sarajevo zu unterwerfen. Wir würden in diesem Fall die Kollateralschäden tragen.
In einem Interview bezeichneten Sie Bosnien und Herzegowina, ich zitiere, einen auf absurde Weise geschaffenen Staat. Dennoch leben Sie im Rahmen dieses Abkommens. Sind die Dayton-Vereinbarungen für die Republika Srpska eher ein Schaden oder ein Nutzen?
Es gibt keinen Zweifel, dass Bosnien und Herzegowina ein Experiment war. Gemäß dem Dayton-Abkommen willigten wir in dieses Experiment ein. Die Hauptidee war es, aus einer Konfliktgesellschaft eine Gesellschaft mit demokratischen Prinzipien zu schaffen. Einfach so. Natürlich war das nicht möglich. Im ehemaligen Jugoslawien wurde Bosnien und Herzegowina das kleine Jugoslawien genannt, weil die Beziehungen zwischen den Völkern, die in Bosnien und Herzegowina verblieben, schon im ehemaligen Jugoslawien das größte Problem waren. Serben, Kroaten und Muslime waren die dominierenden nationalen und ethnischen Gruppen in Jugoslawien. Und nach der Auflösung Jugoslawiens sagte man im Westen plötzlich, dass Bosnien, in dem Serben, Kroaten und Muslime als dominierende ethnische Gruppen leben, bestehen bleiben müsse. Die Hauptfrage ist, wenn ein großes Jugoslawien nicht überleben konnte, wie soll es dann ein kleines Jugoslawien schaffen? Manche Gremien, wie etwa der Rat zur Friedensumsetzung, wurden eingerichtet, obwohl dieser nicht dem Dayton-Abkommen entspricht. Er hat die Entscheidungsmechanismen der internationalen Gemeinschaft in Bezug auf Bosnien und Herzegowina übernommen, was in den letzten 15 Jahren eine besondere Art des Regierens hervorbrachte. Dies ermöglichte es, dass sich die Gesandten der Länder des Rates in Sarajevo treffen und entscheiden können, wie es in Bosnien und Herzegowina weitergeht. Dazu kam es durch die Einführung eines neuen Systems der Regierungsführung, die wir Ambassadorcracy, also Botschafterkratie, nennen. Das ist einzigartig in der Welt. 24 Jahre sind seit der Unterzeichnung des Abkommens vergangen und die internationale Gemeinschaft bleibt hier vertreten. Sie haben die Dayton-Vereinbarungen nicht ausreichend abgebaut, um die Subjektivität der Republika Srpska weiter zu zerstören. Deswegen befinden sich auch die hohen Vertreter noch immer hier.
Wie vor 24 Jahren bleibt die NATO-Frage ein Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, die Zukunft dieser Region zu bestimmen. Washington arbeitet hartnäckig daran, dass Bosnien und Herzegowina den Mitgliedsaktionsplan aktivieren sollte. Ihre öffentliche Position ist der Grund, warum dies noch immer nicht passiert ist. Warum weigern Sie sich?
Ich weigere mich und werde das auch weiterhin tun. In der Republika Srpska sind sich alle, Regierung und Opposition, einig, dass wir unter keinen Umständen NATO-Mitglied werden dürfen. Der Grund dafür ist klar. Die NATO hat uns bombardiert und dabei Munition mit abgereichertem Uran verwendet, was unsere Kinder bis heute noch tötet. Die NATO hat Serbien bombardiert. Sie hat unsere Nation zum Ziel ihres Angriffs gemacht, einen riesigen materiellen Schaden angerichtet und viele Menschen getötet. Wenn wir uns dazu entscheiden, NATO-Mitglied zu werden, würden wir ihnen das moralische Recht geben, zu glauben, das Richtige getan zu haben und somit das Andenken an diejenigen verraten, die bei den NATO-Angriffen starben. Die Bombardierungskampagne trug den Namen Engel der Barmherzigkeit. Können Sie sich das vorstellen? Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Serbien, das als historische Heimat meines Volkes gilt, seine militärische Neutralität erklärt hat. Die Republika Srpska folgt dieser Überzeugung. Wir wollen nicht, dass die Grenzen, die formal entlang balkanischer Flüsse zwischen uns verlaufen, vertieft werden. Wir wollen, dass sie sich auflösen. Außerdem müssen wir, wenn wir uns doch dazu entscheiden sollten, doppelt so viel für Rüstung ausgeben, als wir es heute tun. Das würde eine große Belastung für unsere Wirtschaft und unser Staatsbudget bedeuten. Außerdem müssten wir unsere Waffen und Ausrüstung ausschließlich von NATO-Staaten kaufen. Das ist nur einer von vielen Gründen für mich zu sagen, eine NATO-Mitgliedschaft, egal auf welchem Wege sie zustande kommt, würde dazu führen, dass wir unsere politische Autonomie verlieren.
Vor einigen Wochen fanden im US-Kongress Anhörungen mit dem interessanten Titel Erfolge und unerledigte Geschäfte auf dem Westbalkan statt. Ihr Name fiel dort sehr oft, meist im negativen Kontext und als Haupthindernis für den Fortschritt. Wir wissen, dass es auch mal anders war, denn es gab eine Zeit, in der man sie gern in Washington sah. Madeleine Albright sprach gut über sie. Was hat sich geändert? Sie oder vielleicht die Umstände? Denken Sie, dass die USA mehr tun und sich der sogenannten unerledigten Geschäfte auf dem Westbalkan annehmen könnten?
Wir haben gesehen, welche Art Fortschritt das war. Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen, als wir hier bombardiert wurden. Fangen wir mit der Tatsache an, dass die USA fast die einzige Supermacht in den 90er Jahren waren. Ich wurde zum Premierminister gewählt. Das war ein sehr wichtiger Schritt. Wir waren vollkommen isoliert. Ehemalige Staatsoberhäupter der Republika Srpska, Karadzic und andere, kamen vor Gericht. Wir waren komplett isoliert und umzingelt. Wie wir später erfuhren, gab es auch Pläne, uns im wahrsten Sinne des Wortes vollständig zu vernichten. Meine Rolle war es zuerst, die Republika Srpska, soweit es ging, zu öffnen. Damals ergab es Sinn, zu verhandeln und mit den USA zusammenzuarbeiten. Sie hatten einen Serben gesucht, der ihre Pläne von einer Auflösung der Republika Srpska durchsetzen würde. Das hat sich geändert. Die globale politische Landschaft hat sich auch geändert. Heute sind die USA nicht mehr das, was sie noch vor 10 Jahren waren. Ich versuche bloß, realistisch zu sein. Zweifellos verlangten sie von mir, Verfassungsänderungen zu akzeptieren, die die Republika Srpska zu einer leeren Hülle machen würden. Ich weigerte mich. Das ist der Moment, an dem die Missverständnisse begannen.
Die NATO-Mitgliedschaft wird oft als der erste Schritt zum EU-Beitritt dargestellt. Die Republika Srpska könnte Teil eines gemeinsamen europäischen Raums werden. Denken Sie, das ist immer noch eine realistische Perspektive?
Kein einziges Dokument besagt, dass der Eintritt in die EU nur durch eine NATO-Mitgliedschaft möglich sei. Heute sind 5 EU-Länder nicht in der NATO. Die osteuropäischen Staaten traten der NATO nur auf Druck des Westens bei. Sie taten es, um schneller in die EU zu kommen. Heute trennen wir diese beiden Fragen. Während der EU-Beitrittsverhandlungen erklärte uns die EU, es zumindest selbst, dass eine NATO-Mitgliedschaft kein Kriterium sei. Das macht die Situation viel einfacher. Die EU hat viele innere Probleme. Die letzten Meldungen zu den Beitrittsverhandlungen von Albanien und Mazedonien haben uns mehr Zuversicht gegeben. Es gab nie eine Assoziierung, die auf Qualität basiert. Jeder muss nur Anweisungen aus Brüssel befolgen. Jeder hat innere Probleme und es wurde ihnen klargemacht, dass, wenn man sie löst, eine EU-Erweiterung möglich ist. Uns wurden klare Signale gegeben, dass wir auf unsere inneren Probleme schauen und an uns selbst glauben müssen, denn der Enthusiasmus für die EU hat stark abgenommen. Das Bild von der EU ist nicht mehr das, was es vor 15 Jahren noch war. Daher kann ich Ihnen zu dieser Sache keine Einschätzung geben.
Ich würde gern auf das Thema mit Albanien und Mazedonien eingehen, das Sie angesprochen haben. Sie haben bisher kein grünes Licht für den Beginn der Beitrittsverhandlungen bekommen, weil der französische Präsident Emmanuel Macron dagegen war. Er beteuerte, dass zuerst Reformen erfolgen sollten, bevor man jemanden an den Verhandlungstisch holt. Was denken Sie, ist er ehrlich, wenn er so etwas fordert, oder ist das eine Lüge? Kann es sein, dass die osteuropäischen Staaten betrogen werden? Albanien und Mazedonien haben zugestimmt, NATO-Mitgliedsländer zu werden und führen die erforderten Reformen durch. Mazedonien hat sogar seinen offiziellen Namen geändert. Seine Regierung musste dafür einen hohen Preis bezahlen. Nach all dem haben die beiden Staaten nicht das bekommen, was sie anstrebten.
Ja, einen erheblichen Preis. Macron hat in der letzten Zeit eine Menge von sich gegeben und versprach vieles. Er versucht, seine dominante Position in der EU zu sichern. So sehen wir es. Grund ist der Austritt Großbritanniens. Und Deutschland wird im nächsten Jahr seine bedeutende Regierungschefin Merkel verlieren. Jedenfalls sollten wir uns an die Geschichte der NATO erinnern und an die 5 EU- und NATO-Nichtmitglieder in Europa. Es ist wahr, dass sie Nordmazedonien Verhandlungen versprachen. Das Land hat den schweren Weg auf sich genommen, seinen Namen zu ändern. Was Albanien betrifft, so fiel es ihnen leicht, dem Land Versprechen zu geben, vor allem aufgrund seiner geostrategischen Position. Es ist möglich, dass diese beiden Staaten sich in Richtung einer NATO-Mitgliedschaft bewegen. Doch das wird sehr schwierig, wenn man die Position der EU betrachtet. Der Beitrittsprozess unterscheidet sich also für jeden. Natürlich nimmt die NATO eine Machtstellung ein, was es uns nicht einfach macht. Wir sind ein kleines Land. Für uns ist es schwierig, sich einer so großen politischen und militärischen Vereinigung zu stellen und unsere Unabhängigkeit sowie unsere Identität zu bewahren. Aber hier sind wir und zeigen, dass das tatsächlich möglich ist. Vorhin sagten Sie, dass ich oft zum Gesprächsthema im US-Kongress werde. Dort erklärt man, dass ich ein Hindernis auf dem Weg zum Fortschritt sei. Es ist jedoch falsch, den Fortschritt an einer einzelnen Person festzumachen. Es ist unmöglich, unlogisch und nicht richtig. Doch die US-Kongressabgeordneten tun das. Das ist typisch für die USA. So gehen sie immer gegen Regierungen vor, die ihnen nicht passen. Sie legen die gesamte Schuld auf eine Person, um sie zu brechen. Und die USA tun es mit mir, das weiß ich. Zum Beispiel hat mich die US-Regierung auf ihre schwarze Liste gesetzt. Wenn mich jemand fragen würde, wie ich mich diesbezüglich fühle, würde ich antworten, dass es für mich aufgrund dessen viel einfacher ist, weil ich nicht mehr so oft mit den USA zu tun haben muss.
Lassen Sie mich Ihnen eine persönliche Frage stellen. Ich weiß, dass Präsident Macron eine Menge Groll auslöste, als er Bosnien und Herzegowina als eine tickende Zeitbombe bezeichnete. Sie haben ihm jedoch dafür gedankt, dass er es so offen gesagt hatte. Per Definition ist eine Bombe aber etwas, das explodieren wird. Sind Sie wirklich der Meinung, dass in Ihrem Land, wie es heute ist, irgendwann ein Krieg ausbrechen wird? Das ist leider schon einmal passiert.
Ich bin überzeugt, dass es hier demnächst keinen Konflikt oder Krieg geben wird. Ich kann jedoch die Möglichkeit einer terroristischen Gefahr nicht abstreiten. Was das angeht, worüber Macron sprach, so wurde gesagt, dass viele Menschen aus Frankreich für den Islamischen Staat gekämpft haben. Auch Menschen aus Bosnien haben das getan. Doch es war kein einziger Serbe dabei. Nicht einer. Kein einziger. Doch Muslime und Bosniaken taten das. Also die Radikalen. Und diese können zu einer wirklichen Gefahr werden. Heute haben wir in Bosnien Gemeinschaften, in denen der Islam auf dem Wahhabismus basiert. Dies wird gefördert und könnte zu einem sehr gefährlichen Mix werden, wenn man es mit dem Problem der Kämpfer kombiniert, die aus Syrien zurückkehren. Darum müssen wir uns kümmern. Wenn man außerdem bedenkt, dass es eine religiöse islamische Gemeinschaft in Serbien gibt, mit ihren radikalisierten Beamten, Imamen und anderen, die den Boden solcher Ansichten nähren, dann können wir die Möglichkeit von Terrorangriffen nicht ausschließen. Mit diesen Individuen könnte die Situation genauso gefährlich werden wie bei einem großen Konflikt.
Bosnien ist seit über einem Jahr in einer Regierungskrise. Das Land ist im Grunde genommen paralysiert. Die zwei Teile des Landes waren nicht in der Lage, eine Zentralregierung zu bilden. Denken Sie, dass der Grund dafür die politischen oder vielleicht sogar die geopolitischen Spiele rund um die NATO sind?
Die Bosniaken versuchen schon wieder, das innere Problem Bosnien und Herzegowinas zu internationalisieren. Die Generation der Politiker, die während des Konflikts in Brüssel und Washington am Ruder waren, verlässt die Bühne. Sie waren der Meinung, dass die Republika Srpska sich in Richtung NATO bewegen sollte. Doch wir wollen der NATO nicht beitreten. Für uns war und ist das nicht verhandelbar. Sie wussten das. Deswegen sagten sie, dass es keine Regierung geben wird, solange wir uns nicht in Richtung NATO bewegen. Ich stimmte dem zu. Wir integrieren uns nicht in die NATO und es gibt keine Regierung. Ein Jahr nach den Wahlen haben wir immer noch keine gewählte Regierung auf der föderalen Ebene. Und ich kann nicht sagen, wann es endlich passieren wird. Sicher ist, dass wir den Mitgliedaktionsplan nicht akzeptieren können, der uns aufgezwungen wird. Es ist schwierig, mit der NATO gar nicht zu kooperieren. Wir wollen keine Beitrittsverhandlungen. Und das ist es, was Sie versuchen, uns aufzuzwingen. In Brüssel und andernorts behauptet die NATO, dass Dodik und die Republika Srpska sind, die die Steine in den Weg legen.
Nun, die Republika Srpska sitzt ja nicht untätig herum. Soweit ich weiß, hat ihr Parlament letzte Woche die Möglichkeit eines Referendums über den NATO-Beitritt diskutiert. Außerdem sind sie dafür bekannt, dass sie sich für die vollständige Unabhängigkeit ihres Landes aussprechen. Was steht für sie an erster Stelle? Vollständige Unabhängigkeit oder die Verhinderung des NATO-Beitritts?
Sehen Sie, wir arbeiten nicht auf die Unabhängigkeit hin, aber die Republika Srpska wird eine solche Möglichkeit nicht aufgeben. Zum Beispiel, falls wir heute ein Referendum darüber durchführen würden, ob die Republika Srpska unabhängig werden soll oder nicht, dann würden laut aller Umfragen, die durchgeführt wurden, einschließlich der ausländischen, 82-83% der Menschen für die Unabhängigkeit stimmen. Das ist eine beträchtliche Zahl. Der Westen besteht darauf, dass wir zivilisiert sein. Und für ganz Bosnien und Herzegowina ein Einkandidatenwahlsystem einführen sollen. Für liberale Gesellschaften im Westen ist das vielleicht verständlich. Doch wenn man bedenkt, dass es hier drei verfassungsrechtlich anerkannte Nationen gibt, die in diesem Land leben, ist das kaum vorstellbar, dass so etwas umsetzbar ist. Sie wollen, dass die muslimischen Buschnaken, die die Mehrheit darstellen, die Macht über das gesamte Land bekommen, denn auf diese Weise würden wir zur Minderheit werden. Das ist etwas, das wir natürlich nicht akzeptieren können. Aus diesen Gründen bevorzugt die Öffentlichkeit in der Republika Srpska unseren jetzigen Status. Man sollte nicht vergessen, dass die Republika Srpska mit dem Ziel gebildet wurde, unabhängig zu sein. Nach 4 oder 5 Jahren mit einem international anerkannten hohen Grad an Autonomie begann diese Autonomie durch die Mitwirkung des Hohen Vertreters deutlich zu zerfallen. Wir sind sehr unzufrieden. Wir sind nicht in der Position, etwas zu entscheiden. Wenn wir jedoch entscheiden könnten, dann würden wir keine Sekunde mehr Teil Bosnien und Herzegowinas bleiben.
Sie werden oft als Kreml-Marionette bezeichnet. Man kritisiert sie für ihre gute Beziehung zu Russland, einem Land, das noch vor 15 Jahren auf dem Balkan nicht so aktiv gewesen ist. Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht immer die Ziele der russischen Außenpolitik auf dem Balkan. Gibt es etwas, was Sie an Russlands Präsenz in dieser Region nicht mögen?
Russland verhält sich richtig in dieser Region. Es ist hier, um zu helfen, nicht um jemandem Lektionen darüber zu erteilen, wie man sich in der internationalen Arena zu verhalten hat. Es ist ein komplett anderer Ansatz. Russland nahm schon immer einen besonderen Platz in unseren Herzen ein. Das wissen die im Westen sehr gut. Der Westen lässt seine Frustration mit Russland über dessen wachsende wirtschaftliche und geostrategische Bedeutung aus, indem er ständig vom bösen russischen Einfluss auf dem Balkan spricht. Doch der wirklich böse Einfluss auf dem Balkan kommt aus dem Westen. Es war der Westen, der unseren politischen und institutionellen Willen gebrochen hat. Sie haben bekommen, was sie wollten, um ihre eigenen politischen Ziele zu erreichen. Russland hat niemals dergleichen getan. Apropos Russland. Ich habe viele Male mit Präsident Wladimir Putin gesprochen. Es hat nie eine Forderung von Seiten Russlands gegeben, sondern immer nur eine Frage: Wie können wir helfen? Die Republika Srpska hat Bosnien keine Zustimmung gegeben, Sanktionen gegen Russland einzuführen. Für Bosnien sind wir ein Störfaktor. Im Westen sieht man das als eine Anweisung aus Russland. Es ist keine Einweisung. Wir haben niemals darüber gesprochen, weder mit Wladimir Putin noch mit irgendjemandem. Russland versteht unsere Position und die Umstände, in denen wir agieren und arbeiten. Ob es ihnen gefällt oder nicht, wir wollen, dass Russland mächtig und stark ist, damit wir Unterstützung bei jenen Fragen erhalten, in denen wir mit dem Westen Schwierigkeiten haben.
Immer wenn die Europäer oder US-Amerikaner über den Balkan sprechen, klingen sie habgierig. So als ob sie einen Anspruch auf das Land hätten. Wenn wir es nicht sind, dann holt ihn sich Russland, die Türkei, China oder Saudi-Arabien, sagen sie. Als hätten sie Angst, dass sich ein anderer den Balkan holen könnte. Sie sprechen über den Balkan, als wäre er ein Objekt und kein unabhängiger Akteur in der internationalen Politik. Empfinden Sie das persönlich nicht als beleidigend?
Das ist Ihr Spiel, mit dem Sie Ihre Handlungen rechtfertigen. Wir hören von Ihnen bloß über die anderen, brauchen aber einen Dialog. Die EU und die USA denken, dass sie einfach herkommen und etwas fordern können. Das wird natürlich nie funktionieren. Vor 20 Jahren war die NATO-Präsenz hier sehr stark. Es gab 60.000 NATO-Soldaten in Bosnien und Herzegowina. Natürlich konnte die NATO damals die Politik diktieren. Doch es gelang ihnen nicht, den Willen der Menschen zu brechen. Warum glauben Sie, dass es Ihnen diesmal gelingen wird, wo sich doch alles geändert hat? Ich denke, dass der Balkan sich in der Zukunft selbst organisieren wird. Was die Landesgrenzen anbelangt, sagen Sie, diese seien endgültig. Wenn wir uns jedoch die Geschichte anschauen, sehen wir, dass nichts endgültig ist. Auf jeden Fall bin ich der Ansicht, dass die Probleme auf dem Balkan durch eine Neuordnung der Länder mit einer dominanten Nation an der Spitze gelöst werden. Auf diese Weise wird es möglich sein, den Balkan dauerhaft zu definieren. Was die Bewahrung der multinationalen Gemeinschaften angeht, so sind sie zum Scheitern verurteilt, wie es in Bosnien und Herzegowina der Fall ist. Schauen Sie sich den Kosovo an. Sie sagen, dass der Kosovo das Recht habe, sich abzuspalten. Nun sind die Serben dort eine Minderheit. Sie haben Serben aus Serbien fortgerissen und nun verlangen sie von ihnen, still zu sein, weil sie eine Minderheit sind. All das wird auf jeden Fall nicht zur Lösung des Problems beitragen. Es gibt etwas, was sich geschichtlich als unhaltbar gezeigt hat. Der Wille der Menschen ist unverletzlich und eines Tages wird er sich durchsetzen.
Ich erwähnte Russland und die Türkei, die geschichtlich gesehen ihre eigenen Interessen in der Region haben, die sich oft widersprachen. Die letzten 10 Jahre haben im Falle Nordsyriens gezeigt, dass Moskau und Ankara Kompromisse finden können, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es um Territorien von Drittstaaten geht. Glauben Sie, der Balkan könnte von dieser Erfahrung auf irgendeine Weise profitieren?
Die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei wurden auf die Probe gestellt, als das russische Flugzeug über Syrien abgeschossen wurde. Die türkische Wirtschaft erlebt zurzeit sehr große Probleme. Als die USA und die EU versuchten, Erdogan unter Druck zu setzen, hatte das die türkische Wirtschaft nicht untergraben. Russlands Vorgehen aber schaffte genau das. Ich finde es gut, dass Russland und die Türkei heute zusammenarbeiten. Das bedeutet außerdem, dass wir mit einem größeren Verständnis rechnen können, weil die Türkei davor nur die Bosnier, die Muslime, unterstützte. Gute Beziehungen zwischen Russland und der Türkei könnten dem Balkan natürlich helfen. Ich denke, dass diese Zusammenarbeit, die Russland und die Türkei heute haben, ein gutes Beispiel dafür ist, wie sich Dinge normalisieren können. Doch das löst natürlich die grundlegenden Probleme nicht. Das Grundproblem hier in Bosnien und Herzegowina ist, dass Serben Bosnien und Herzegowina nicht als ihr eigenes Land ansehen. Wir meinen, dass Serbien unser Land ist. Daher bleibt die Republika Srpska ihrer Autonomie verpflichtet und dem Versuch, die bestmögliche Beziehung zu Serbien zu unterhalten. Wir wollen den Bosniern auf keine Weise schaden. Doch sie müssen lernen, dass Bosnien und Herzegowina nicht ihr Eigentum ist. Es gehört uns allen, die wir hier in diesem Land leben. Die Republika Srpska gehört jedoch ausschließlich uns. Wenn sie diese Lektion lernen, werden wir in der Lage sein, zu kooperieren.
Herr Dodik, wir müssen leider zum Schluss kommen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Das war der RT Deutsch Podcast.